Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit einem ganz besonderen Thema heute. Und zwar dem Thema Angst. Ein Thema, mit dem wir auf dem Platz immer wieder zu tun haben, was auch total Sinn macht, weil man sich an neuen Orten bewegt. Und das gilt ja für unsere Teilnehmer, die hier zum ersten Mal herkommen, auch die länger nicht da gewesen sind, regelmäßig. Ist es durchaus sehr sinnvoll und sehr klug, sich erstmal mit den Gefahren zu beschäftigen. Und wenn man sich nicht genau auskennt mit den Gefahren, hat man oft dann natürlich auch mit Angst zu tun. Und der Anlass, also die Idee an sich mal über einen Podcast zum Thema Angst zu machen, die schwebt mir schon länger im Kopf herum. Der Anlass waren zwei Tiererlebnisse, von denen ich gerne berichten möchte. Und die sind im Dezember passiert. Und zu dem werde ich gleich kommen. Und vorher noch mal kurz meine Idee, ohne dass jetzt irgendwie mit einem Anspruch von Vollständigkeit jetzt alle möglichen Ängste beleuchten zu wollen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern so mal so die Grundmotivation, mit denen ich draußen zu tun habe, die als allererstes zu beleuchten, dann mir die beiden Tiergeschichten anzugucken und dann am Ende nochmal in die Perspektive vielleicht von unseren geliebten Gefiederten reinzugehen oder auch in andere Tiere, die Beutetiere sind. Wie erleben die vielleicht Angst? Genau wissen wir es natürlich nicht, aber ich habe da so ein paar Ideen dazu. Also ich würde mal, wenn ich mir das Thema Angst vornehme, in drei verschiedene Arten von Ängsten unterscheiden. Die erste Art, mit der ich es häufig zu tun habe, und ich habe da zig Geschichten in petto aus eigenen Erlebnissen und auch aus Berichten und der Geschichten von den Teilnehmern oder von den Kindern, die hier zu uns auf den Bildnisplatz kommen, das ist die Angst aus Unwissenheit. Also was ich nicht weiß, macht mir Angst, weil mein Gehirn anfängt, Gespinste zu erfinden, zu fantasieren. Vor allem, wenn wir unseres Hauptsinnes beraubt werden, nämlich dem Sehsinn, bleibt der Fantasie natürlich noch viel mehr Raum. Das heißt, die Ängste in der Nacht sind viel größer, weil wir halt dort um einiges hilfloser sind als die meisten Tiere, die sich da zu dieser Nachtzeit bewegen. Also die Angst aus Unwissenheit, das ist ein spannendes Phänomen, weil sobald ich Geräusche, ich bin ja so ein Geräuschfetischist durch die Vogelsprache und dann kamen die Insekten und noch kann ich keine Schmetterlingeflügel schlagen hören, aber vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Aber die Geräusche in der Nacht sind ja sehr, sehr vielfältig und immer wieder auch erstaunlich, wer dann wirklich dahinter steckt. Aber es gibt viele verschiedene Geräusche, die halt Angst erzeugen können. Aber auch Erlebnisse natürlich. Und das Spannendste auch noch bei der Angst aus Unwissenheit sind Ängste, die entstehen, obwohl sie gar nicht real existieren. Also ich stelle mir vor, ich laufe jetzt hier durch den Wald und was könnte passieren? Mir könnte ein Baum auf den Kopf fallen und ich laufe da meinetwegen jetzt im Dunkeln lang oder es ist total neblig oder so und ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie mir jetzt gleich ein Baum auf den Kopf fällt, obwohl da gar keine Bäume um mich herum stehen. Ja. Also die Angst aus Unwissenheit würde ich mal als Angst bezeichnen, die wir gut bearbeiten können, nämlich wir können die ausräumen oder minimieren durch Wissen. Die zweite Angst, ich würde sie bezeichnen als so ein Körperradar, sowas wie so ein sechster Sinn. Also es ist so ein Gefühl, ich habe so ein ungutes Gefühl, so ein Ding. Ich will jetzt gar nicht zu tief rein, aber es ist sowas wie so eine natürliche Fluchtdistanz oder ein natürliches Stopp, was irgendwie in uns und auf jeden Fall auch in größeren Säugetieren angelegt ist. Irgendwas stimmt hier nicht, obwohl ich jetzt rein sinneswahrnehmungsmäßig mit meinen Hör-, Seh-, Geruchs- Empfindungssinn nicht wirklich was einen richtigen Reiz wahrnehme. Es ist einfach so ein Gefühl, was in mir steht. Oder auch so ein Gefühl, oh, ich habe Angst, jetzt hier diesen Baum zu erklettern, weil da könnten die Äste abbrechen. Also es ist auch so eine Einschätzungsangst. Ja. Schaffe ich es, diese Schlucht zu überspringen? Und manchmal muss man diese Angst überwinden, wenn man seinen Körper gut kennt. Und aber in den meisten Fällen finde ich das eine sehr gesunde Angst und das ist sowas wie so eine Lebensversicherung. Und die dritte Art von Angst, ich würde die mal bezeichnen als eine Angst aus Wiederholungsgefahr. Also ich habe jetzt vor kurzem hatte ich gerade einen Fahrradunfall und ich bin gespannt, wie es ist, mich zum nächsten Mal, beim nächsten Mal mich aufs Fahrrad zu setzen. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt einen Helm kaufen und einen Helm aufsetzen, weil ich bin froh, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Aber ich habe jetzt definitiv, ist mein Angstlevel gestiegen, doch auf den Kopf zu fallen. Die Gefahr ist ernsthafter geworden oder sagen wir näher rangerückt. Also die Angst, die ich damit meine, ist mir, ich habe ein negatives Erlebnis oder ein Erlebnis, was mir tatsächlich, wo ich mich in Gefahr befunden habe. Auch wenn es sich nur angefühlt hat oder wenn es eine reale Gefahr war, egal was. Und dann komme ich in eine ähnliche Situation und durch die vorherige Erfahrung wird quasi die Angst getriggert, obwohl sie in vielen Fällen gar nicht real ist. Und die Angst, die ich jetzt ge gerne genauer oder intensiver beleuchten möchte, ist die Angst, die aus Unwissenheit besteht. Und damit zu meinen beiden Geschichten. Also wenn wir jetzt, wir haben ja viele Gefahren, die bei uns auf dem Platz, nur im Vergleich zu der Kalahari, wo wir mal vor vielen Jahren ja gewesen sind, ist die Liste um einiges kürzer. Wir haben eigentlich die meisten Gefahren oder die meisten tierischen Gefahren, vor denen wir Angst haben müssten, bei uns ausgemerzt. Wir bewegen uns in einem sehr sicheren Terrain. Im Augenblick sind für mich die beiden größten Gefahren. Da würde ich gar nicht unbedingt das Wort Angst benutzen, sondern es wirklich bei dem Wort Gefahr lassen, sind abfallende Äste oder abbrechende Stämme von Bäumen durch die Trockenheit der letzten Jahre. Und da finde ich die Angst durchaus berechtigt. Das heißt, ich schlafe nur im Wald, wo ich mich richtig sicher fühle und mir die Gegend vorher genau angeschaut habe. Und die zweite größte Gefahr sind bei uns die Zecken, die Krankheiten übertragen können, wenn ich sie nicht rechtzeitig rausziehe. Und wenn wir so eine Gefahrenrunde machen und so in die Runde fragen, kommen oft noch zwei Tiere. Das eine Tier sind Wildschweine. Ich immer wieder gefragt, ah, wie ist das eigentlich mit den Wildschweinen? Vor allem auch vermehrt in den letzten Jahren durch die Begegnung, durch oft sehr nahe, auch bedrohliche Begegnung in den Städten, weil die Wildschweine immer mehr in die Städte reinziehen. Dort gar nicht bis super selten bejagt werden und sich natürlich dann eine völlig neue Fluchtdistanz anlegen, zulegen. Es gibt ja inzwischen zig Videos von Wildschweinen, die am Sandstrand langlaufen, während die Leute da liegen. Also die Angst vor einem Wildschweinangriff, das ist die erste. Und das zweite große Säugetier, was oft kommt, ist der Wolf. Und diese Wildschwein-Angst, die gibt es eigentlich schon, solange ich diesen Job mache. Der Wolf, den gibt es eher seitdem er halt wirklich präsent ist und seitdem in der Bevölkerung, der häufig gesehen wird, seitdem in der Presse über Risse berichtet werden, etc. pp. Also die Verbindung mit der Angst, das muss natürlich auch so einen realen Bezug haben, dass es dann vermehrt auftaucht. Und da genau befinden wir uns so an dieser, ich würde mal sagen, es ist wie so eine Drehtür zu einer berechtigten Angst, die eher unser Sicherheitsradar ist. Oh, wann begebe ich mich gerade in eine gefährliche Situation und durch Unwissenheit begebe ich mich in eine Gefahr, die teilweise auch lebensbedrohlich sein kann. Die jetzt zum Beispiel Menschen, die sich mit dieser Tierart auskennen, als Dummheit bezeichnen würden. Ist schwierig, wenn man das Wissen vorher nicht hat, da gleich das Wort dumm zu nehmen. Und die andere, ich gehe gar nicht mehr in den Wald und ich gehe gar nicht mehr in irgendein dichtes Gehäck aus Angst vor einem Wildschweinangriff, wäre das Gegenteil davon. Also die Angst vor einer Bedrohung, die nicht wirklich real ist. Und ich habe super, super viele Wildschweinerlebnisse schon gehabt im Wald, auch mit Frischlingen. Ich war auch schon zwischen Frischlingen und Bache. Es ist nicht zu empfehlen, das jetzt zu provozieren und das wirklich zu tun. Aber mir ist die, ich bin nie in eine Situation gekommen, die, wo mich ein Wildschwein wirklich angegriffen hat. Und ich meine, eine der aufregendsten Situationen, und die war auch nicht provoziert, die war einfach bei der nächtlichen, beim nächtlichen Spaziergang im Wald. Und ich laufe gern abseits der Wege. Stand ich in so einer kleinen Schonung und ich habe die Schweine schon gehört. Konnte sie nicht sehen, es war zu dunkel. Und es kam zu einer Situation, wo um mich herum überall die Schweine waren. Und ich stand hinter einer Kiefer, die war vielleicht armdick oder so. Sie hat mir ein bisschen das Gefühl von Schutz gegeben. Natürlich war es null realer Schutz. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Wildschwein ein sehr wehrhaftes Tier ist und dass eine Bache, die ihre Frischlinge beschützt, auch durchaus gefährlich werden kann. Ich würde es gar nicht so ausschließen und will es jetzt nicht runterspielen, dass da keine Gefahr herrscht. Aber in meinen Kesselbegegnungen, also Kessel ist quasi der Wurfkessel, wo die Frischlinge geworfen werden, der Bache, das ist ja so der Klassiker, wo die meisten Leute Geschichten gehört haben, da darf man nicht ran und dann greift dich die Bache an und so weiter. Da würde ich mal sagen, so das Grundprinzip ist, welche Mutter, auch welches Muttertier, würde einen Feind angreifen, den es schwer einschätzen kann, mit dem Risiko, dass es diesen Kampf eventuell verliert, vor allem wenn es schon negative Jagderfahrungen hat, also in der Rotte wurde ein Tier geschossen oder so. Auf jeden Fall, diese Zweibeiner sind den Wildschweinen suspekt. Und wenn du dich jetzt hineinversetzt in so eine Bache, ein weibliches, in ein Muttertier mit Jungtieren, die ja versorgen will, dann wird sie nicht in einen Kampf eingehen, wo der Ausgang unklar ist von vornherein. Was ich gehört habe, selber nie erlebt habe, ist so das äußerste Maß ist, bevor es wirklich zu einer Attacke kommt, ist ein Scheinangriff. Also ein Scheinangriff heißt, die Bache rennt auf dich zu und macht kurz vor dir 90-Grad-Winkel und schert dann aus. Das klingt sehr gruselig. Ich bin froh, dass ich das nie erlebt habe. Ich habe das sogar mal noch zugespitzter gehört vom weißen Nashorn, dass dann selbst, wenn es das tut, kannst du eigentlich nichts, so werden die Ranger dort geschult, nichts anderes machen, als mit der Gruppe stehen bleiben. Und zu hoffen, dass sie tatsächlich einen Scheinangriff macht, sich groß machen, laut schreien vielleicht, weil sogar einen Schuss, die sind oft bewaffnet dann auch, wenn die da mit Touris in die Dornbusch-Savannen da unterwegs sind, um Wildtiere zu sehen, würde sogar einen Schuss dieses Tier nicht stoppen. Also, ich sag mal, meine Situation, die ich erlebt habe, ich sag's mal, der Klassiker ist, ich bin auf einem Weg, bewege mich leise und plötzlich kommen vor mir die Frischlinge raus. Und ich denke, oh, schön, Frischlinge. Und dann merke ich, oh, hinter mir kommt die Bache raus. Und ich gebe es zu, ich bin nicht ganz normal gelaufen. Ich war auf allen Vieren da unterwegs, wollte so eine andere Perspektive mal so ein bisschen einnehmen. Und habe die Frischlinge beobachtet, habe hinter mir die Bache gesehen. Die Bache habe ich nicht gecheckt und die Frischlinge habe ich noch weniger gecheckt. Das heißt, der Wind stand gut. Die können sehr schlecht sehen, diese Tiere. Und natürlich ging es dann in meinem Kopf auch ab. Und natürlich erhöht sich mein Puls und der Herzschlag. Und dann kamen die Frischlinge immer näher, immer näher. Irgendwann waren die mir einfach zu nah dran. Weil ich weiß ja nie am Ende, wie so ein Tier reagiert, ob es sich dann doch Panik bekommt oder so. Und was ich dann oft in dieser Situation tue, ist entweder pfeifen, ein Lied singen oder sie ganz normal ansprechen. Ich habe gesagt, ey, ihr Kleinen, ihr kommt mir einfach zu nah. In dem Augenblick hat die Bache so einen hohen Quietscher von sich gelassen und die Frischlinge einer nach dem anderen weg. Und die Bache hinterher. Ein anderes Beispiel, wo ich durch Zufall auf so einen Kessel gestoßen bin, da stand die Bache sogar aus dem Kessel auf und ist im gestreckten Galopp von dem Kessel weggerannt, während die Frischlinge noch genau vor mir lagen. Ich hätte die einzeln da rauslesen können, die konnten noch nicht mal laufen, so jung waren die. Der biologische Hintergedanke, das gleiche gilt übrigens auch für Wölfe. Was ich selber noch nie erlebt habe, aber in der Doku mal gesehen habe, wo ein Wolfsforscher an den Wolfsbau rangeht und die Welpen in die Hand nimmt, um sie zu wiegen, um sie zu messen, zu dokumentieren und sie dann schnell wieder verlässt, während die Fähe, also die weibliche Wölfin, ein paar hundert Meter weiter steht und das ganze Geschehen beobachtet. Der Hintergedanke ist, die ein erfahrenes Muttertier würde eher, auch wenn es erstmal vielleicht grausam klingt, ihre Jungtiere zurücklassen gegenüber einem Feind, den sie nicht einschätzen kann. Das hatten wir schon mal. Um im nächsten Jahr oder vielleicht noch im gleichen Jahr einen zweiten Wurf auf die Welt zu bringen. Und das ja jedes Jahr. Wir Menschen bringen selten jedes Jahr ein neues Jungtier, also jungen Mensch, auf die Erde. Das heißt, es ist evolutionär oder arterhaltend gedacht viel sinnvoller, die jungen Tiere, deren Überleben eh total ungewiss ist. Also die Welpensterbenrate ist sehr, sehr hoch oder die Frischlingssterbenrate ist sehr, sehr hoch, weit über 50%, als mein eigenes Leben zu riskieren und damit auch die Möglichkeit, im nächsten Jahr nochmal neu zu beginnen. Und eine andere Situation, es gab zwei Situationen, die ein bisschen brenzlicher waren. Die eine Situation war auch eine kleine Schonung. Ich war nicht auf der Suche nach Schwein. Inzwischen würde ich zu bestimmten Jahreszeit, gerade jetzt hier die Jahreszeit ist eigentlich super, Januar, Februar, März. Das ist so die klassische Zeit, wo Frischlinge geworfen werden. Aber inzwischen kannst du das eigentlich das ganze Jahr haben. Es gibt nicht mehr genau die Zeit, wo Frischlinge sind. Das hat sich alles verschoben. Die ganzen Rottenstrukturen sind ein bisschen durcheinander. Es gibt auch sehr, 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 sehr viele Schweine. Das heißt, du musst dich eigentlich darauf wappnen, jederzeit auf Frischlinge zu stoßen. Und trotzdem ist es sinnhaft, sich zu überlegen, bevor ich in Dickungen, also in dichten Bewuchs reingehe, in welcher Jahreszeit befinde ich mich, zu welcher Tageszeit ist es, was ist das hier für eine Spurenlage? Von wo kommt der Wind? Das sind gute Fragen, die mir auf jeden Fall viel Angst nehmen können, weil ich dadurch viele Gefahren ausschließe von vornherein. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der Wind muss ganz gut gestanden haben. Ich wollte auch gar nicht durch diese Schonung, ich bin eher am Rand dieser Schonung entlang gelaufen. Aber ich erinnere mich noch, da waren nicht viele große Bäume. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme an diesen sehr großen Kessel, da waren dann, ich kann es nachher am Ende dann zählen, 12 Frischlinge drin. Und diese Frischlinge waren, die waren so gut getarnt in diesem Kessel, ich habe die einfach nicht gesehen. Und die standen dann eins nach dem anderen auf aus diesem Kessel, weil die haben mich dann bemerkt. Und dann habe ich die Bache gehört. Ich konnte sie nicht sehen, aber die klang tief und groß. Und es war ein echt bedrohliches Geräusch, war so ein Grunzen so. So ein Teil ungefähr. Und dann verschwand ein Frischling nach dem anderen und die Bache hinterher. Das ist gut gegangen, obwohl ich mich wirklich umgeschaut habe, wo ist hier ein Baum? Weil wenn du in so eine Situation natürlich reinpolterst, kann es durchaus gefährlich sein. Aber mir, wie gesagt, ist es noch nicht widerfahren. Das heißt jetzt nicht, dass er sich zum Nachahmen animieren. Es soll eher Angst einfach nehmen, dass es wirklich, wirklich selten ist, dass so eine Situation zu einem bewussten Angriff einer Bache auf dich führen kann. Und das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war, ich habe die gar nicht gesehen, aber ich habe gehört, ich habe das Grunzen gehört, bin stehen geblieben. Diesmal war ich ganz normal auf dem breiten Wanderweg. Und die Bache stand auch in der Schonung drin. Und dahinter müssen irgendwo die Frischlinge gewesen sein. Und ich höre das Grunzen und bleib stehen. Und dann höre ich so einen Schnauben. Der Jäger sagt Blasen. Und ich habe das mal beobachtet, nur ohne dieses Blasen. Dabei wirft die Bache den Kopf so nach links und rechts. Das macht sie, um so mit ihren Sinnen nochmal auszusondieren, was ist hier los? Irgendwas kam mir suspekt vor. Wahrscheinlich hat sie Wind gekriegt von mir, also hat mich gerochen. Und ich bin einfach stehen geblieben und habe abgewartet, so wie sonst auch immer, weil die Schweine sich sonst immer eigentlich entfernt haben. Und dann hat sie ihr drittes Warnzeichen von sich gegeben. Also das erste wäre aufzuhören, was sie tut. Also wenn eine Bache schläft und sich plötzlich aufrichtet, ist das ein Alarmsignal. Wenn eine Bache frisst und plötzlich den Kopf hebt und aufhört zu fressen und auch nicht wieder senkt, sondern angestrengt in eine Richtung schaut und vielleicht den Kopf ein bisschen nach links und rechts wird, ist es genau das gleiche Alarmsignal. Wenn sie dann noch anfängt zu blasen, also dieses Schnauben zu machen, ist es ein Ausdruck von Unsicherheit, worauf man definitiv reagieren sollte. Nicht hektisch, nicht panisch, sondern langsam zurückgehend. Und das dritte Signal ist dann das sogenannte Zähneklappern. Die schlagen mit den Zähnen aufeinander. Und das klingt wirklich gruselig. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich warte nicht, bis die Wache sich entfernt. Ich gehe jetzt langsam zurück. Und ich habe die, wie gesagt, in der Situation auch nie gesehen. Ja, ich hatte Angst und wahrscheinlich auch berechtigte Angst. Wahrscheinlich wäre, wenn ich auf die zugerannt wäre, wäre sie doch weggerannt. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte die gar nicht stören. Ich wollte die ja gar nicht auf den Sack gehen. Sondern durch mein langsames Entfernen, dann hörte das Schlagen auf. Ich habe dann noch ein bisschen Geraschel gehört da drin. Da waren definitiv auch Frischlinge mit involviert. Und dann konnte ich mich aber entspannt entfernen. Und das ist auch nicht zu diesem Scheinangriff gekommen, von dem ich, wie gesagt, bisher nur gehört habe. So. Woher kommen denn dann diese ganzen Horrorgeschichten? Diese ganzen Horrorgeschichten kommen garantiert mal auch aus so Unfällen. Also ich habe öfter schon gehört, dass Jogger beim schnell durch den Wald laufen, das ist etwas Unnatürliches, werden dann gerätst du natürlich dann in Situationen oder auch mit dem Fahrrad, wenn du in eine Riesenrotte um die Ecke rumgeschossen kommst, da reinfährst, natürlich kann es gefährlich werden. Das sind so ein paar Geschichten, die ich gehört habe, aber nie wirklich mit bösem Ausgang. Und garantiert gibt es die aber. Aber das sind Geschichten, die passieren, weil die Tiere überrascht wurden, weil sie keine Zeit hatten, rechtzeitig zu reagieren und ihre Fluchtdistanz einzunehmen. Weil ich sag mal, in 90% der Fällen kriegen die Tiere dich mit, ohne dass du die überhaupt mitkriegst. Und die schon lange, lange weg sind. Und du denkst dir bloß, wer wühlt denn hier überall diesen ganzen Boden auf, im Waldboden? Und ich spreche jetzt von den Wildschweinen im Wald. Ich spreche nicht unbedingt von den Wildschweinen jetzt im Grunewald oder Plenterwald oder in den anderen urbanen Gebieten. Ich vermute, dass die meisten Geschichten wirklich von Drückjagden oder von Jagdsituationen entstehen, weil es gibt Menschen, die umgebracht wurden von Schweinen, die haben sehr scharfe Hauer, sehr scharfe Zähne, die Männer noch, die man Keiler nennt, noch viel größere als die Frauen, die man Bachen nennt. Aber die rennen quasi an dir vorbei und machen einmal so eine zackige kurze Kopfbewegung, schlitzen dir damit die Hauptschlagader am Oberschenkel auf und dann läufst du aus. Das geht relativ schnell. Und das sind aber Tiere, die gehetzt werden, die in Todesangst teilweise sind. Und ich war auch schon auf vielen Drückjachten und wirklich, wo da viele, viele Treiber durchlaufen und immer wieder, davon gibt es hunderte von Geschichten. Am Ende des Treibens, die Jagd ist eigentlich schon vorbei, läufst du an so einer Brombeerhecke nichts an vorbei, einfach ein bisschen zu nah und plötzlich stehen da 8 Schweine auf und rennen weg vor dir. Die lagen da die ganze Zeit. Also diese Schweine sind sehr, sehr clever. Und wenn eine Situation kommt, wo die einfach das Gefühl haben, ich komme hier nicht mehr weg, ja, dann ist Angriff auf jeden Fall die letzte Lösung. Aber ich glaube, die meisten wirklich richtig bedrohlichen Situationen stammen von Situationen, wo ein Schwein angeschossen war, gesucht wurde, meist noch dann im Mais, sprich mit ganz, ganz wenig Sicht, oder wo die Hunde dann schon dran sind. Die Hunde sind so trainiert teilweise, dass sie das Schwein stellen, das heißt halten. Dann wird kein Jäger dahin gehen und mit einer Waffe auf dieses Schwein schießen. Also machen schon noch einige, wenn eine Kurzwaffe dann dabei ist. Aber es wird jetzt zu komplex, ist egal. Aber ich habe tatsächlich mal einen Jäger gesehen, der hat sein Messer gezückt, hat sich auf das Schwein draufgesetzt und ist abgestochen. Wenn da eine falsche Bewegung ist oder du nicht so routiniert bist wie dieser Typ, können natürlich Unfälle passieren. Das klingt jetzt alles sehr grausam und so weiter und ich will jetzt gar nicht so tief in dieses Thema Jagd rein, aber das ist gängige Praxis und in meinen Augen auch. Jagd ist was Gefährliches, auf jeden Fall. Und da passieren Unfälle, vor allem auch mit Schweinen. Und diese Geschichten verbreiten sich in der Bevölkerung, die sprechen sich rum. Und wenn mal eine Horrorgeschichte passiert, auch wo man vielleicht einen Fußgänger, ich habe selber jetzt keine sofort in petto, ja, aber Jagdgeschichten, einige, die gehen natürlich dann sofort in die Presse. Und was liebt unsere Presse? Negativnachrichten. Ja, die nicht die Angst nehmen, sondern die eigentlich noch mehr Angst schüren. Und das ist dann wieder eine ganz andere Dynamik. Ich glaube, dass sie sich einfach besser verkaufen. Ja, liest man lieber als Positivnachrichten. Und wie gesagt, wir bewegen uns ja immer wieder in dieser Waagschale, weil da ist ja auch ein Stück Realität drin, weil Wildschweine ja auch wirklich gefährlich werden können. Ja? Also, zum Thema Wildschweine. Als normale SpaziergängerInnen im Wald braucht ihr null, null Angst vor Wildschwein haben. Auch in der Nacht nicht, auch nicht in einer Nähe von einer Sule, auch wenn du das Gefühl hast, hier ist ein Wildwechsel. Die Schweine rennen hier nachts über mich rüber, die machen einen Bogen um dich. Es ist dann eher respektlos, sich da ranzuhocken und du bewegst dich in deren Wohnzimmer, in deren Schlafzimmer. Warum musst du dich da mitten auf den Weg legen? Und wenn die Leute andere Geschichten erzählen, ist es doch mal spannend, denen genau auf den Zahn zu fühlen. Wo kommt denn die Geschichte her? Was für Informationen kriegst du noch raus? Ist es wirklich eine Zeugin, die dabei gewesen ist? Oder ist es jemand, der es wieder von jemand anderem gehört hat? Also da so ein bisschen Detektivarbeit zu betreiben, um mehr Angst zu nehmen und gleichzeitig aber auch einen gesunden Respekt wieder in den Leuten zu entwickeln. Weil Respekt und Angst sind einerseits zwei unterschiedliche Dinge, aber auf der anderen Seite kann die Angst uns auch einen nötigen Respekt lehren und ein Respekt kann Angst verhindern. Und zu der Wolfsgeschichte, da ich jetzt schon sehr intensiv da in die Schweine rein bin, versuche ich die sehr auf den Punkt zu bringen. Diese Wolfsgeschichte muss ich deswegen anbringen, weil ich gerade sehr viele Geschichten, wie eigentlich jedes Jahr in dieser Jahreszeit, aber dieses Jahr fällt es mir auf, es ist wirklich vermehrt, Geschichten, die Angst verbreiten zum Thema Wolf. Und ich meine, wenn, ähnlich wie bei den Schweinen, wenn ich genau vor so einem Wolf stehe und der immer näher auf mich zukommt, wer hat da keine Angst? Das ist ja ganz logisch, weil das ist ein Tier, was uns ähnlich wie dem Schwein, was groß ist, was wehrhaft ist und was uns gefährlich werden kann. Na klar kommen da automatisch Ängste. Na, das gibt es bei ganz, ganz vielen Phänomenen. Genau die gleiche Situation. Nur warum ich diese Wolfsgeschichte nochmal an, ich drehe es jetzt mal von hinten rum, diese Angstgeschichten. Also was mich wirklich immer wieder dann auch teilweise wirklich ärgert, sind dann einfach Fehlinterpretationen, würde ich sagen. Weil wenn du eine Situation hast, wo ein Wolf auf dich zukommt, gibt es ja zig Videos, wo die Leute dann sehr panisch und angstvoll reagieren oder ein Wolf nah an ein Auto rangeht. Das sind oft Situationen, wo es sich um ein Jungtier handelt, der einfach neugierig ist. Und oft wird es gleich damit in die gleiche Schublade gepackt, der will mich fressen. Wenn der nicht nur neugierig ist und einfach Interesse hat, weil das haben diese Tiere, manche Charaktere, nicht alle im Rudel, hat er vielleicht eine Vorerfahrung, die ihm sagt, ah, da ist ein Zweibeiner, von dem kriege ich was zu essen. Was bei der Jagd definitiv der Fall ist, weil der Wolf lernt schnell. Und der Wolf lernt, wenn irgendwo ein Knall ist, sitzt da irgendwo so ein Zweibeiner. Und wenn der Knall erfolgreich war, dann liegt da gleich irgendwo Essen, frei zugängliches Essen rum. Und bevor die Raben und die Seeadler kommen, hole ich mir das als Wolf und muss nicht irgendetwas jagen. Und das sind die Innereien, wenn der Jäger draußen das Wild dann zerwirkt und auseinandernimmt. In den Drückjagden, also in den, viele sagen Treibjagden, obwohl das Wild da nicht getrieben wird, sondern eher aus den Ruheständen rausgedrückt. Da ist es regelmäßig hier bei uns in der Region auf jeden Fall der Fall, dass Wölfe mit im Treiben sind. Die hören irgendwo die Büchsen knallen und wissen, hier sind jetzt verletzte Tiere, hier sind jetzt Innereien, hier komme ich leicht an Nahrung. Ganz einfaches Naturgesetz. Energie sparen. Und da gibt es schöne Statistiken, da könnt ihr selber mal so, wer da Interesse hat, da genaue Zahlen zuzuhören, wie viel Todesfälle es wirklich gibt. Ich würde das nicht mit Hunden vergleichen, weil es gibt natürlich viel, viel mehr Hunde bei uns in der Bundesrepublik als Wölfe und auch viel mehr Begegnungen mit Hunden. Aber so ein Grundfakt kannst du sagen, dass bei den wenigen Todesfällen, die es gab in den letzten 70 Jahren, in denen es aufgezeichnet wurde, in Gesamteuropa und Gesamt-USA, Nordamerika, also Kanada mit dazu, sind es, glaube ich, 5 oder 6 oder 7, unter 10, da bin ich mir ganz sicher, ich bin so schlecht mit Zahlen, Todesfälle. Und von denen wiederum ist die Hälfte Tollwut, die es hier in Mitteleuropa gar nicht mehr gibt, durch große Ausrottungskampagnen und so weiter. Außer bei Fledermäusen natürlich. Also, die kann immer wieder mal vorkommen, aber allein das sagt schon was, ja. Also, die vor allem am prägnantesten finde ich, was selten in diesem Video so erwähnt wird, wenn du Gegenden dir anschaust, wo es in Nordamerika, wo es den Puma gibt, den Schwarzbären und die Wölfe, da reden die Menschen, die dort leben, die natürlich auch mit Ängsten zu tun haben, seltenst über Wölfe. Die meisten reden über Bären oder über den Puma. Meist über den Puma, weil der ist heimlich und versteckt. Und auch der greift keine Menschen an. Eigentlich das Gefährlichste von diesen dreien wäre dann eher der Bär, der gelernt hat, bei Menschen gibt's Essen. Weil der hat eine sehr gute Nase und der ist einfach nochmal um einiges wehrhafter, ist ein Einzelgänger. Also ist ein komplett anderes Tier einfach. Und ähnliches habe ich gehört von Schäfern in den Karpaten, die in der Almsaison, also in der grünen Saison, die Schafe unten in den Dörfern einsammeln von verschiedenen Bauern und die hoch in die Berge treiben und ins frische Gras und teilweise die Nächte neben diesen Herden verbringen, um sie vor Bären vor allem zu schützen. Das heißt nicht, dass Wölfe da keine Schafe reißen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn ein anderer Großpredator in der Nähe ist, wird plötzlich über die Wölfe kaum noch gesprochen, weil auch da wieder 90% der Fälle sehen die Wölfe uns und wir sie nicht. Ich habe das so oft hier bei mir schon erlebt, dass die Wölfe oft in unserer Nähe sind, vielleicht sogar ganz in der Nähe irgendwo liegen und wir es gar nicht mitkriegen. Und wenn wir es denn mitkriegen, haben wir es gerade beim Wolf noch mal mehr als eigentlich beim Schwein, obwohl ich das Schwein ehrlich gesagt gefährlicher einstufen würde als den Wolf, sofort mit diesen Urängsten zu tun, die dann wiederum ja vielerlei, da müsste man eigentlich mal einen eigenen Podcast zu machen, vielerlei Gründe haben können. Also, und warum natürlich jetzt vermehrt Geschichten darüber auftauchen, ist natürlich klar, weil wir auch mehr Wölfe haben. Und weil die Wölfe nicht doof sind, sondern sehr klug sind, das heißt lernen. Und sie lernen, Nahrung sich leicht ranzuholen. Es dreht sich hauptsächlich, würde ich mal sagen, um Nahrung und Paarung in der Natur und eigentlich auch in unserer Welt. Wir vertuschen das ein bisschen mehr oder schmücken das ein bisschen mehr aus. Aber im Grunde geht es doch um Paarung und Nahrung. Und diese ganze Angstmache ist wieder so ein schönes Presseding, reißerisch teilweise. Das kennen wir ja, aber das muss gar nicht diese Dramatik erreichen. Also selbst Leute, die lange Zeit pro Wolf waren oder neutral dem Wolf gegenüber. Vor allem Jäger gibt's nicht jeder Jäger ist gegen den Wolf, überhaupt nicht. Es gibt viele, die erstmal, die überhaupt nichts gegen den Predator haben und sagen, ja, wir müssen unsere Strategien anpassen. Aber plötzlich höre ich vermehrt auch von solchen Freunden von mir Geschichten, wo Ängste durchkommen, wo meine Einschätzung ist, es kommt aus der Kategorie Unsicherheit, weil ich habe Wolfsbegegnungen schon gehabt, die sehr nah waren. Das habe ich in den Podcasten in den vergangenen ja auch schon teilweise beschrieben, wo ich natürlich kurz auch Angst hatte im Kopf, die dann abgestellt habe und gesagt habe, ah, ich weiß, wie ich zu reagieren habe im letzten Moment, ich mache mich groß, der wird nicht mich attackieren und mich fressen. Ich habe nichts zu essen bei. Es besteht keine Gefahr, weil ich bin keine Beute vom Wolf. Beim Bären wäre es was anderes. Ja, ein Bär kann auch mal Hunger zu lang oder sich bedroht fühlen und aggressiv reagieren. Ein Wolf würde viel länger tangieren und abschätzen, ah, wie kriege ich den weg? Und wenn ich dann respektvoll reagiere und mich entferne aus der Situation, komme ich da auch wieder raus. Was nicht heißt, dass es andere Situationen gibt. Ja? Ich habe Geschichten gehört von Truppenübungsplätzen, wo die Soldaten, die da im Manöver waren oder da irgendwo im Busch standen, hatten sie eine Wolfsbegegnung und dann ist ein Wolf dem einen Soldaten 4 Kilometer gefolgt. Da wäre mir auch das Herz in die Hose gerutscht, wenn mir so ein Wolf folgt. Aber es ist nichts passiert. Und es wäre auch nichts passiert. Die Angst ist trotzdem berechtigt, weil es natürlich zu Unsicherheiten kommt, wenn ich mich nicht ausschließlich und ganz intensiv und viel mit dieser Tierart auch beschäftige. Da lohnt es auch mal zu verschiedensten anderen Völkern zu gucken, die Jahrtausende lang mit dem Wolf leben, auch heute noch. In die Mongolei, nach Nordamerika, auch Spanien, Italien, wo es ein sehr ambivalentes Verhältnis gibt, wo teilweise Wölfe auch gejagt werden, aber es gleichzeitig auch immer wieder, ich sag mal, in noch nicht von so diesen westlich geprägten Denken und der Industrialisierung zerstörten Gegenden auch einen gleichzeitigen Respekt gibt füreinander. Also dort ist deins, hier ist meins. Wir beide haben unseren Platz hier in dieser Landschaft. Und die Frage, ob der Wolf hier eine dauerhafte Möglichkeit hier zu bleiben bei uns hat, ohne ständig solche Negativpresse hervorzurufen, weil die Wahl haben wir gar nicht, ja. Das Tier ist hochgradig geschützt, also wir werden den Wolf hier nicht mehr los. Alle Leute, die großartig Angst haben vor dem Wolf, sollten sich damit beschäftigen, weil wir werden ihn nicht mehr los. Aber es kann natürlich sein, dass immer mehr Gegenpresse gemacht wird und da das zu ekligen Dynamiken kommt, die wir ja schon mal hatten vor 170 Jahren, bis zur Ausrottung damals. Und Kopfprämien, lange Zeit noch in der ehemaligen DDR gab es Kopfprämien auf Wolfsabschüsse. Ja, all diese Geschichten haben mit diesen Negativängsten zu tun. Mit diesen beiden Arten, Angst aus Unwissenheit, Angst aus Negativerfahrung, eigentlich mit allen dreien, ob das jetzt eine Selbsterlebte ist oder es kann ja auch eine Negativerfahrung im Hund sein. Wenn ich dann einem Wolf begegne, geht in mir traumamäßig im Kopf genau die gleiche Nummer ab. Oder die Angst aus, weil mir ein innerer Radar anzeigt, stopp. Nicht einen Schritt weiter. In diesem Busch gehst du jetzt nicht rein. Die sitzen da drin. Du weißt nicht, ob du sie in die Enge treibst. Also ganz klar, grenzt es an Dummheit, wenn ich versuche, dem Wolf seine Nahrung wegzunehmen oder mit dem Wolf zu kämpfen. Und wenn ich einen Hund alleine habe, und es zu so einer doofen Situation kommt, dass der Wolf so nah an meinen Hund rankommt, dann muss ich den Hund aufgeben in dem Augenblick, weil der Wolf wird definitiv obsiegen. Und wenn ich mich dazwischen stelle, ist die Gefahr, verletzt oder sogar getötet zu werden, natürlich immens hoch. Nun zu meiner Begegnung. Und die war wirklich wunderschön. Es war meine bisher wirklich berührendste Wolfsbegegnung, würde ich mal sagen. Und ich will jetzt die gar nicht zu sehr ausmalen, sondern nur mal kurz die Fakten benennen. Also ich war auf einer Jagd und habe einen Freund dort getroffen, dessen Revier war das. Der hat mich an diesen Jagdansitz geführt. Es lag Schnee. Und der Jagdansitz war von dem Forstweg 20 Meter weg, nicht mehr. Vielleicht waren es sogar weniger, 15. Und er hat mich bis eigentlich dahin gebracht, wo ich dann diese 15 Meter da den Weg verlassen musste. Dann bin ich auf diesen kleinen Ansitz, also 4-5 Meter hoch, habe mich da eingerichtet. Es war kalt, habe mich angezogen, hab mich warm da eingekuschelt, die Waffe fertig gemacht, habe da gesessen und es war das erste Abscannen. Habe so einmal mit dem Fernglas um die Runde in die Runde so reingeschaut. Es war so eine halbe Stunde vor Dämmerung. Und dann sehe ich, ah, das ist ja ein Reh, aber es ist ganz schön weit weg. Mal gucken, vielleicht kommt es ja näher ran. Und es läuft aber komisch. Es läuft sehr komisch. Es ist ein Wolf, das gibt es ja nicht. Es ist ein Wolf. Und dann kam so aus 150 Metern, in einem ziemlich großen Bogen, tiefenentspannt, ein Wolf auf mich zugetrottet. Und von meinem Freund, dessen Revier das war, gab es so eine klare Vermutung, zu welchem Rudel der gehört. Es ist nicht so, dass da jetzt wir in so einem Kerngebiet drin saßen, aber wurden immer mal wieder auch Wölfe dort gesehen oder auf Kameras landen die. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Wolf sehe, ist jetzt so 1 zu 10.000 oder so. Also sehr, sehr gering. Und dieses Tier läuft in einem Bogen, ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein, der lief direkt auf mich zu. Direkt an dieser Stelle, da gab es so einen kleinen Hang, den er hoch musste. Und oberhalb von diesem Hang, als der Hang aufhörte, fing dieser kleine Forstweg an, auf dem wir eine halbe Stunde vorher gestanden hatten. Und sobald er deine Schnauze kam, über diesen Hang hoch, ich habe die Schritte schon gehört, so nah war der dran. In dem Augenblick, wo er an diesem Weg war, blieb der stehen, als ob der gegen eine Glaswand knallt. Ja, wenn man so ein Glas, so eine ganz saubere Fensterscheibe nicht sieht und man läuft, als ob man einfach da durchlaufen will, bumm, und dann stoppt er in diese Glasscheibe. So fühlte sich das an. Ich habe das Gefühl, dass der mich nicht wahrgenommen hat. Der hat nicht einmal hochgeguckt. Das muss man offen lassen, weil ich habe oft Tiere, Wildtiere, gerade Prädatoren erlebt, die so tun, als ob sie dich nicht checken. Aber seine Reaktion an dieser Stelle war eindeutig im Zusammenhang mit der Duftfährte, die von meinem Freund und mir keine halbe Stunde alt an der Stelle zu finden war. Und er blieb da stehen wie an so einer Wand. Bing! Guckte kurz nach links, guckte kurz nach rechts, drehte sich um, lief 10 Meter zurück und als er dann da stand, hatte ich gerade noch so, ja, okay, jetzt, man könnte ja filmen. Und ich bin dann noch nicht so der YouTube-Typ, der da ständig irgendwie alles auf YouTube setzen muss, aber ich habe dann doch, das ist einfach zu selten und irgendwie hat es auch, ich muss es zugeben, es hat ein Stück von dem Zauber dieses Moments geraubt, ja, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, weil es war griffbereit in der Hemdtasche. Mir das Handy rausgezogen, habe dann noch auf den Aufnahmeknopf gedrückt und hat mir echt noch zwei Videos gemacht, wo man auf jeden Fall mal eindeutig erkennen kann, dass es ein Wolf ist, zumindest das. Und er lief ja zurück, blieb dann auch ziemlich lange hinter zwei Bäumen stehen, konnte ich ihn nicht sehen. Und er ging den gleichen Weg zurück, den er gekommen ist. Das heißt, der wollte eigentlich, da bin ich mir ziemlich sicher, von seiner Route her genau unten an meinem Hochsitz vorbei. Da war ein Wildwechsel unten, den wollte er nehmen. Und hat nur aufgrund dieser Duftfährte, die eine halbe Stunde alt war, mit einer ganz kleinen geringen Möglichkeit, dass es vielleicht auch war, weil er mich da oben wahrgenommen hat, diesen Riesenbogen gemacht, um dann seiner eigentlichen Route zu folgen. Weil die Wölfe, die wissen, wo sie hinwollen. Die haben einen Plan. Die haben eine Vorstellung, die haben eine Intention, die haben eine Absicht, wenn die unterwegs sind. Ja, wenn die eine gewisse Reife erreicht haben, so im Erwachsenenalter waren und das war ein erwachsener Wolf. Und in dem Augenblick dachte ich dann, also ich habe dann keinen Reh mehr gesehen an dem Abend, ich habe auch in dem ganzen letzten Jahr nichts gejagt. Für Leute, die sich jetzt wenig mit Jagd beschäftigen, ich spreche sonst nicht so häufig über die Jagd. Wenn da Interesse besteht, können wir gerne nochmal genauer da reingehen. Aber die Situation, meine Gedanken danach, also ich war erstens mega berührt, weil es so nah war. Ich habe den Atmen hören und ich habe noch nie einen Wolf so lange so entspannt beobachten können. Entweder waren sie viel, viel weiter weg oder sind vor mir weggelaufen oder es war nachts mit der Wärmebildkamera, wo das ganze Bild ja verzerrt aussieht. So, und dann der Gedanke war so stark, dass das wahrscheinlich in 99% der Fällen, weil die Wölfe sind ja überall, die hinterlassen überall ihre Spuren, genau so abläuft, dass der Wolf seine Nase hebt. Oh, Menschen waren hier. Oh, da sind Menschen. Und dann einen großen Bogen um uns Zweibeiner macht. Und ich habe diese Fluchtdistanz von 100, 150 Metern schon häufiger erlebt. Und ich weiß, es gibt die ganzen gegenteiligen Geschichten. Und wenn man dann genau hinschaut, gibt es oft auch einen triftigen Grund, warum das so war. Für das Verhalten bis hin zu auch Tieren, die krank sind oder oder verletzt oder sowas. Aber ich sag mal, das gibt es bei uns Menschen ja wohl auch. Unterschiedlichste Arten in der gleichen Situation zu verhalten oder Verhaltensweisen, die der Norm nicht entsprechen. Aber ich würde sagen, die Norm, die 99% der Wolfsbegegnungen kriegen die gar nicht mit, weil die uns aus dem Weg gehen. Und wenn wir lernen, deren Sprache besser zu sprechen, ob jetzt Schweinesprache oder Wolfssprache, und gleichzeitig damit lernen, im gegenseitigen Respekt aufeinander zuzugehen, minimieren wir automatisch unsere Angst, die aus Unwissenheit besteht, und erhöhen damit auch automatisch unser Level des Angstpegels, der uns sowas wie so einen inneren Barometer sein könnte, der uns sagt, stopp hier nicht weiter, du begibst dich jetzt in Gefahr. Ja, ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Diese beiden Beispiele waren nochmal so prägnant. Meine Schweinebegegnung, ich wollte eigentlich noch eine andere Schweinebegegnung erzählen. Ich stelle das mal noch rein in den Kanal, stelle ich nochmal ein Video rein. Da hat die Schweine hinten bei mir auf dem Feld drauf und bin bis an, ich war glaube ich dann 20 Meter vor diesem Schwein, einem riesen Scheinwerfer, Taschenlampe, bis auf 20 Meter an diese Schweine rangelaufen und habe sogar gepfiffen, die haben nicht reagiert. Und sobald ich meine menschliche Stimme erhoben habe, das sieht man auf diesem Video schön, rennen die weg im gestreckten Galopp. Also wer Interesse hat, diese Videos zu sehen, kann auf meiner Homepage gucken oder im Kanal. Ja, und als Abschluss habe ich gesagt, wie könnten das Tiere denn wahrnehmen? Und das ist mein Bogen jetzt zurück zur Phologie, zu den Vögeln, weil da geht es, die beschäftigen mich einfach sehr viel und die kann ich leichter beobachten. Und wenn ich jetzt mal Amsel, Buchfink, Kohlmeise, meine drei Lieblingsvögel nehme, die ich sehr viel beobachten kann, weil sie sehr häufig sind, weil sie regelmäßig in mein Futterhaus kommen, weil die mir wichtig sind und ich denen zuhöre, kann ich euch aus eigener Erfahrung berichten, die haben nicht so viel Angst am Tag. Wenn der Sperber kommt, der Habicht kommt, der Fuchs kommt, die Katze kommt, dann haben die Angst. Und wenn die weg sind, ist die Angst wieder weg. Und diese Angst ist berechtigt. Die Amseln, die Angst aus Unwissenheit haben und die Gefahr nicht wirklich ernst nehmen, ich meine, die keine Angst aus Unwissenheit haben, meine ich, ist es genau umgekehrt, die werden gefressen. Also die Angst in der Tierwelt ist durchaus berechtigt, wenn ich drumherum überall Tiere habe, die es auf mich abgesehen haben. Und das trifft für Singvögel und auch für Mäuse auf jeden Fall mal zu. Ja, es gibt viele, die die sehr, sehr lecker haben, finden, die nicht so gerne zuhören, sondern die gerne verspeisen möchten. Also, ich würde mal grundsätzlich, gibt es so eine Grundregel, die wir oft auch in den Kursen benennen, Beutetiere haben in ihrem Leben häufiger mit Angst zu tun als Beutegreifer, also Prädatoren. Aber nicht unbedingt jeden Tag oder sogar jede Woche, weil so ein Habichtrevier im Vergleich zum Amselrevier ist riesig. Und das heißt, jeden Tag in dem Leben einer Amsel kommt nicht der gleiche Habicht dadurch. Da gibt es natürlich andere Gefahren, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass 1, 2, 3, 4 Tage mal ins Land gehen, ohne dass die Amsel Angst haben muss vor irgendwas. Wachsam ja, Angst nein. Und die Regel gilt umgekehrt für Prädatoren. Prädatoren haben nicht so viel Angst. Wie die meisten Prädatoren werden auch von anderen gefressen. Das minimiert sich aber auch so ein bisschen mehr zu den Beutegreifern und die ganz oben auf der na, in der Nahrungskette stehen. Das gilt für Wildschweine, außer jetzt für Frischlinge und Überläufer, also wenn die jung sind. Aber für ein ausgewachsenes Wildschwein braucht auch vom Wolf keine Angst haben. Eher der Wolf vom Wildschwein. Und ein ausgewachsener Wolf braucht eh von niemandem Angst haben. Auch nicht vor uns. Aber die haben ein anderes Problem. Die haben das Problem Hunger. Aber das ist ein Thema für einen Podcast mal in späterer Zukunft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr konntet vielleicht was lernen, selber mit rumexperimentieren, eure Ängste abzubauen. Denn nur wenn wir unserer Angst quasi begegnen und uns damit beschäftigen, nicht unbedingt drüber hinausgehen, aber uns damit beschäftigen, erst dann können wir ja wieder gut in Kontakt auch kommen mit der natürlichen Welt da draußen und ein respektvolles Miteinander lernen. Und das ist eins meiner wichtigsten Vorhaben, darum geht es mir. Und ich danke euch damit sehr für euer Gehör. Euer Phologe Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Phologe Paul.